noch kurz in Anbetung. Heiliger Geist, du bist hier mitten unter uns. Jesus, danke, Herr, dass du hier bist, dass du dich im Lobpreis wiederfindest, wohlfühlst. Und danke, Herr, dass du unsere Herzen berührt hast. Danke, Jesus, dass du derjenige bist, der uns teuer erkauft hat am Kreuz von Golgatha. Herr, segne diesen weiteren Gottesdienst. Berühre jedes Herz. Und ich bitte dich, dass dein Wort wie ein zweischneidiges Schwert, was es ist, Herr, durchdringt und trennt. Trennt von Lügen, trennt von Sachen, die nicht in unser Herz gehören. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Wenn ich ab und zu huste, müsst ihr mich entschuldigen. Wir sind weiter in der Predigtserie Jüngerschaft. Wir haben über Jüngerschaft schon viel gehört. Und ich möchte heute weitermachen mit diesem Thema: Wie können wir Jesus wirklich nachfolgen? Was ist dran an der Reihe? Was ist in deinem Leben dran? Wo stehst du, haben wir letzte Woche gehört von Michael Becker. Wo ist unser Standort? Wo stehen wir vor Gott? Und wenn du ein bisschen dich einordnen kannst, wo du vor Gott stehst, dann wird dir schnell auffallen, dass du... Warte. Dass du eine Veränderung brauchst. Oder dass es eine Veränderung in deinem Leben bis jetzt schon gegeben hat. Und ich kann dir etwas zusprechen. Diese Veränderung wird nicht aufhören. Solange du in diesem Leben bist als Mensch, wirst du nie ganz Jesus sein. Wirst du nie zu Ende sein. Wirst du nie an dem Punkt angelangen, wo du sagst, jetzt ist es vollbracht. Gibt's nicht. Weil du ein Mensch bist aus Fleisch und Blut, aber was du dir vornehmen kannst und was wir uns vornehmen müssen, wozu uns die Bibel aufruft oder wozu uns auch Jesus selbst aufruft, ist, ihm nachzufolgen, sein Jünger zu sein, ihm ähnlich zu sein. Veränderung ist aber auch öfters mit Schmerz verbunden. Veränderung tut nicht immer gut. Wir reden nicht von einer Veränderung wie ein Umzug oder ein neuer Lebensabschnitt, wo du eine neue Arbeitsstelle findest. Auch das ist eine Veränderung im Leben. Aber wir reden von einer Veränderung, die hier drinnen passiert, die in deinem Herzen passiert, die in deinen Gedanken passieren. Eine Veränderung, die dein Wesen, deine Art, wie du gehst, wie du lachst, wie du redest, verändert. Eine Veränderung, die von innen nach außen sichtbar wird. Der Can, der vor 15 Jahren gelebt hat oder 20, der war nicht der Can, der jetzt ist. Ich bin in Christus ein neuer Mensch geworden. Ich habe von Jesus ein neues Herz bekommen. Ein Herz, was nicht andere bestiehlt, betrügt, wehtun möchte. Ein Herz, was darauf aus ist, zu lieben. Ein Herz, was dem anderen etwas gönnt. Ein Herz, was anderen helfen will. Dieses Herz habe ich mir nicht selbst geben können, sondern Jesus, der mein Herr geworden ist, hat gesagt, Can, es gibt da ein paar Stellen in deinem Herzen, die müssen wir wegschneiden. Die größte Veränderung in meinem Leben ist passiert durch meine Bekehrung zu Jesus Christus. Die zweitgrößte Veränderung in meiner Ehe. Ich mache euch ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr mir zustimmen könnt, aber ihr müsst so ziemlich viele Sachen verändern, wenn ihr heiratet. Oder wenn ihr eine Frau findet, die ihr liebt, oder einen Mann findet, den ihr liebt. Warum? Weil dieser Frau und Mann, der euer Mann und Frau ist, wird andere Sachen kennen. Wird von seinem Zuhause oder von seiner Kultur andere Gewohnheiten kennen, als du sie vielleicht kennst. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich war frisch verheiratet und sah auf einmal in unserem Schlafzimmer, in unserem Schrank, zwei identische Schlafanzüge. Und ich dachte mir, okay, dann hat sie sich halt zwei gleiche gekauft für schlechte Zeiten. Aber eins war für mich. Und ich sagte zu meiner Frau, Manu, Emma, ich ziehe keinen Schlafanzug an. Wie? Und sie hat das gar nicht verstanden, weil sie so gewohnt war, dass man das so macht. Von ihrer Familie, von ihrem Haushalt, wo sie herkam, wurde, bevor man schlafen geht, ein Schlafanzug angezogen. Ich habe mein Leben lang noch nie einen Schlafanzug angezogen und habe es bis heute nicht getan. Aber das war eine Streitsituation. Ich sage euch warum. Weil sie gesagt hat, das ist für dich. Und ich habe gesagt, oh, danke. Wisst ihr, warum ich mich bedankt habe? Weil ich von meinem Haushalt, vielleicht ist das etwas Türkisches, auch Kulturelles, auch wenn mir etwas gar nicht gefällt, man bedankt sich erstmal. Man sagt erstmal danke, dass du an mich gedacht hast. Meine Frau Emma kennt von ihrer Familie, von ihrer Kultur vielleicht auch, so, dass man Sachen beim Namen anspricht und sagt, was ist das denn, ich will's nicht, wieso hast du mich nicht vorher gefragt? Und so gab es am Anfang der Ehe ein paar Sachen, die Streit nach vorne gebracht haben, weil ich es dann nicht angezogen habe. Sie gesagt hat, wie, du hast dich doch sogar bedankt. Ich ihr erklären muss, ich wollte nur höflich sein. Und so gibt es einige Sachen, die verändert werden mussten. Ich wusste irgendwann, wie ich mit meiner Frau Klartext sprechen muss. Sie wusste irgendwann, dass sie mich vorher auch ein paar Sachen fragen muss. Und so veränderten wir uns. Und in unserer Ehe ist es bis heute so. Und bestimmt jeder, der verheiratet ist, kann das bestätigen. Es hört nicht auf. Wir werden immer aneinander finden, etwas, was sie anders kennt und etwas, was ich anders kenne. Geburtstage, letztes Beispiel, dann gehen wir weiter. Meine Frau ist aufgewachsen, Geburtstage ehrt man irgendwo. In meiner Familie, den einzigsten Geburtstag, den wir gefeiert haben, war der meines Vaters, weil er am 24.12. Geburtstag hatte. Alle anderen Geburtstage wurden nicht gefeiert. Und so war Geburtstag für mich gar kein Thema, weil ich so aufgewachsen bin. Es gab eine Mentalität bei mir, da sagt man, bei uns in der Familie hat man gesagt, manchmal sogar einen Tag später, gestern hast du Geburtstag. Ja. War nie, aber nicht, weil meine Eltern mich weniger liebten, sondern sie hatten es auch nicht unbedingt so gelernt. Deswegen kam ich auch gar nicht klar mit anderen, die dann gesagt haben, ey, wir feiern Samstag den Geburtstag von Dienstag nach. Hä? Das konnte ich gar nicht begreifen. Warum? Ich will euch was vor Augen bringen. Es gibt Sachen, mit denen wir aufgewachsen sind, als Gewohnheiten. Es gibt Gewohnheiten, die dein Leben prägen. Es gibt Situationen, Kulturen, Familien, die nichts anderes kennen, als wie nur am Tisch Ausdrücke zu reden. Es gibt Familien, wo Sünde keine Rolle spielt, wo dieses Wort, anderen weh zu tun, normal ist. Wo Klauen, Betrügen, Lügen normal ist. Natürlich hinterziehe ich Steuern. Ich bin doch nicht blöd. Es gibt Situationen, wo wir als Menschen sagen, ich kenn's doch gar nicht anders. Ich bin's gar nicht anders gewöhnt. Und wisst ihr, diese Menschen haben in meinen Augen noch gar keine Sünde begangen. Noch gar keine Schuld begangen. Sie leben zwar unbewusst in Sünde, doch sie haben die Erkenntnis dazu noch gar nicht erhalten. Weil ihnen noch niemand gesagt hat, das, was du tust, ist schlecht. Diesen mörderischen Gedanken, den du hast, diesen ehebrecherischen Gedanken, den du hast, dass du mit deiner Frau ein offenes Sexleben leben darfst, indem du auch andere Frauen und Männer ein offenes Leben führst. Das ist nicht göttlich, das ist nicht biblisch. Du sollst deinen Mann ehren und lieben, deine Frau lieben und keine andere. Es gibt Gesetze und Regeln, die Gott uns vorgeschrieben hat, die gut und böse sind. Und jeder von uns, der diesen Jesus Christus kennengelernt hat, der ihn in sein Leben gelassen hat, der weiß, weil er den Heiligen Geist hat, was nicht gut ist, was Sünde ist. Michael predigte letzte Woche von Zielverfehlung. Ja, wenn Gott genau sagt zu uns, geh da lang, und wir gehen mutwillig, bewusst in die andere Richtung, dann nennt die Bibel das Sünde. Und diese Sünde trennt uns von Gott. Ich glaube, dass ein Christ es noch viel schwieriger hat, weil er weiß, was Sünde ist. Wir Christen werden auch weiterhin sündigen, aber es gibt einen Unterschied zu denen, die nicht in Christus sind. Es tut uns weh. Wir fangen an, Buße zu tun, weil wir wissen, was unser Herr und Heiland gemacht hat am Kreuz. Er ist gestorben für deine Sünden. Wenn wir mutwillig als Christen heute noch sündigen und bewusst etwas tun, wo wir wissen, das will Gott nicht von uns, ja, dann ist es für uns so, korrigiert mich, für mich ist es so, als wie wenn ich Jesus am Kreuz sehe und ihn auch anspucke und ihn auch einen Stein werfe und ihn auch sage, komm doch runter und ihn auch sage, was tust du so? Das Leben ist schlecht, dann rette doch dich und alle anderen. Dann hilf mir doch in meiner Situation. Oder ich bin wie Adam, der gesagt hat, ich bin nicht schuld, meine Frau ist schuld. Ich bin nicht schuld, alle anderen sind schuld. An diesem Tag möchte ich dir dieses Wort mitgeben. Ändere dein Leben. Ändere deine Denkweise. Und sei bereit, diesen Jesus wirklich kennenzulernen. Denn er meint es gut mit dir. Amen. Und ich möchte mit euch eintauchen in eine Geschichte, die Jesus erzählt. Die in Johannes 15 steht. Dort sagt Jesus von sich selbst, ich bin der Weinstock. Jesus sagt öfters von sich, ich bin. Er sagt, ich bin die Tür des Lebens. Ich bin das Brot der Welt. Ich bin das Licht. Ich bin der gute Gärtner. Ich bin der gute Samaritaner. Ich bin derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus. Und heute möchte ich mit euch Gedanken darüber machen. Ich lese vor. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Ich korrigiere, das ist keine Geschichte, sondern das ist etwas, was Jesus hier aussagt. Und er vergleicht sich mit Weinstock und wir sind die Reben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Ich möchte diesen letzten Satz noch mal gerne vorlesen. Und wenn du da einverstanden bist, sagst du ein lautes Amen. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Amen. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Diese Textstelle kennen wir aus dem Johannesevangelium. Aber ich möchte heute nochmal mit euch besprechen, wie hat Gott, wie hat Jesus hier das gemeint? Hier in Deutschland glaube ich nicht, dass viele vor Augen haben, wie so ein Weinberg aussieht, wo ein Weinstock ist, wo die Weinreben von diesem Weinstock rauswachsen, wie die Trauben da hängen. Vielleicht hat das einer im Garten mal probiert, hat gemerkt, es läuft vielleicht wegen den Temperaturen und der wenigen Sonne nicht so gut hier. Und deswegen habe ich mir gedacht, wie kann ich das der Gemeinde repräsentieren? Und mir ist eingefallen, wer könnte das besser erklären als wie Onkel Angelo? Kennt ihr Onkel Angelo? Onkel Angelo ist ein Winzer in Sizilien, der einen sehr guten Wein macht. Und ich repräsentiere ihn euch heute. Das ist Onkel Angelo, der mein wirklicher Onkel ist von der italienischen Seite. Und der Mann ist mit Leidenschaft begeistert vom Wein. Wenn er mit Ihnen über Wein spricht, könnte er stundenlang erzählen. Ein Mann, der seinen Job mit Leidenschaft macht. Und er erklärt uns ganz kurz, vielleicht können wir das Licht kurz ausmachen, wie das so ist mit dem Weinstock und den Weinreben.
Hallo zusammen. Heute wollen wir über Weinstock und Weinreben sprechen. Und zwar zeige ich euch einen Weinstock mit einem Guyot-Rebschnitt und ganz kurz mal erklären, warum das wichtig ist und warum Reben jedes Jahr einen Rebschnitt bekommen. Also der Rebschnitt ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts zwischen Wachstum und Traubenproduktion. Also diese Praxis fördert die Belüftung und Sonneneinstrahlung. Somit verringern wir Krankheitsrisiken und fördern natürlich eine gleichmäßige Reifung. Deswegen ist es wichtig, dass der Weinstock jedes Jahr einen sauberen und einen richtigen Rebschnitt bekommt, also je nach Bedarf der Pflanze. Was würde passieren, wenn wir die Rebe nicht beschneiden? Ein unkontrolliertes Wachstum der Pflanze, dazu neigt sich natürlich auszudehnen, wie ein Gebüsch, würde ich mal sagen, wenn ich die richtigen Worte dafür. Ja, es würde nicht mehr aussehen wie ein kontrolliertes und sauberes Weinstock, sondern wie ein Gebüsch. Und das ist natürlich nicht das Ziel. Und es würde viele kleine Trauben produzieren, die nicht sehr süß und ich würde sagen auch nicht ausgewogen sind. Also der Geschmack wird dadurch sehr kompromissiert. Es würde viel zu viele Blätter produzieren, die nicht entsorgt werden und dadurch wenige Belüftung und Sonnenstrahlen für die Trauben. Das bedeutet, es ist dann eine Schimmel- und Müffelgefahr. Es entsteht, dass viele Trauben durch Feuchtigkeit wie Morgentau oder kurzer Regen nicht trocknen und somit krank werden, also Schimmelgefahr. Und das ist einer der größten Probleme bei Weintrauben. Welcher Zweck hat denn der Rebschnitt? Das Beschneiden von Weinreben ist wichtiger oder einer der wichtigsten Vorgänge. Denn wenn er gut durchgeführt wird, wird es eine zufriedenstellende Weintraubenproduktion geben.
Bis hierhin. Das heißt, Onkel Angelo hat uns so ein bisschen vor Augen gebracht, wie das so ist. Das heißt, dieser Weinstock sah ja ganz dürre aus. Ja? So sieht es jetzt aus, wenn das Ganze so ein bisschen, wo die Zeit dafür reif ist, dass Blätter kommen, aber nicht nur Blätter, sondern auch Frucht tragen. Eine Frucht, die nicht dir gefallen muss, die nicht irgendeinen gefallen muss, sondern diese Frucht, an die möchte Gott naschen. An die möchte Gott essen. Gott will Frucht in deinem Leben sehen. Wenn wir in dieser Serie sind, Jüngerschaft, ja, dann kommen wir irgendwann zu einem Punkt, wo wir errettet wurden, wo wir Gnade empfangen haben, wo wir Jesus jetzt nachfolgen, wo wir Wunder gesehen haben. Ja, aber es kommt der Punkt, wo auch Gott schaut, was ist denn da so dran an meinen Diener? Sind da nur Blätter? Bist du nur, wie Michael letzte Woche gesagt hat, ein frommer Christ, der Sonntag hier hinkommt? Letzte Woche war Schwarzbrot übrigens, Michael. Das hat mir sehr gefallen. Das heißt, bist du der Christ, der einfach nur als ein Christ aussieht? Oder bist du der, an der Frucht bringt? Diese Veränderung in deinem Leben passiert nicht durch deine eigene Kraft. Es ist nicht so, dass du von dir selbst sagen kannst, ich möchte jetzt Frucht bringen und fang an, irgendwie mehr zu beten und zu lesen. So ist es nicht gemeint. Sondern Frucht bringt diese Traube jetzt nicht mehr in meine Hand. Aber wenn sie am Weinstock, müssen wir gleich wegmachen, wenn sie am Weinstock dran ist, danke, wenn diese Trauben hier, wenn diese Rebe am Weinstock dran war, konnte sie da Frucht bringen? So, hier fällt alles um. Wenn die Rebe an dem Weinstock dran war, konnte sie Frucht bringen? Yes. Das ist das, was Jesus uns sagen möchte. Er sagt, hör mal zu, du schaffst es ohne mich nicht. Ich habe für dich einen guten Plan. Du sollst Frucht bringen. Du sollst ausglänzen mich. Du sollst, dass andere auch an dir essen können. Aber du musst vorher etwas tun. Du musst in mir sein. Du musst in mir verwurzelt sein. Du musst mit mir Zeit verbringen. Du musst mich lieben. Du musst etwas aufgeben. Damit wir mit Jesus in Verbindung kommen, gibt es auch Schnitte, die passieren. Dieser gute Gärtner nennt sich in der Bibel der Vater, Gott, der ab und zu kommt und guckt, wie sieht es denn da aus in Jan seinem Leben? Ist er nur ein frommer Prediger, der irgendwie die Leute auch gut mitnehmen kann? Oder zeigt er mir wirklich Frucht? Sind da nur Blätter? Weil die Leute sehen bestimmt Früchte. Aber was ist denn, wenn ich mal schaue bei Jan? Sind da nur Blätter, die schön aussehen? Sieht er schön aus, alles voller Blätter. Aber gibt es da drunter auch Traum? Gibt es da drunter etwas, was mir gefällt? Und wir alle sollten uns bemühen, Gott zu gefallen. Es geht um Gott. Wir sind erschaffen worden, ihm zu Ehre. Um was geht es bei der Nachfolge? Um Jesus selbst, in ihm zu bleiben, damit wir Frucht tragen. Und so sieht ein ganzes Feld aus voller Frucht. Und für mich ist das ein schönes Bild gewesen, auch für die Gemeinde selbst, für die Kirche Gottes. Das heißt, wir alle, es gibt eine Zeit, wo wir aufleuchten, wo wir grün sind. Ja, es gibt auch eine Zeit der Dürre, die erstmal gewachsen werden muss, wo wir lernen müssen, wo wir vieles akzeptieren müssen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so einer, ich möchte immer so aussehen. Ich möchte immer direkt Frucht haben. Aber das ist nicht so. Bis wir zu dieser Frucht kommen, bis wir dazu angelangt sind, dass wir auf Gottes Wegen gehen, müssen wir manchmal eine Dürre durchleben. Gibt es Zeiten, wo wir nichts sehen und das Ganze sieht so aus, als wenn es sowieso niemals kommen würde. Kennt ihr diese Gedanken, dass ihr euch denkt, mein Leben ist immer so? Ihr seid an dieser Rebe dran. Ihr seid eine Rebe, weil ihr diese gute Botschaft bereits gehört habt, haben wir eben gelesen. Jesus sagt, weil ihr diese Botschaft von mir gehört habt und angenommen habt, seid ihr ja bereits an dem Weinstock dran. Ja, du bist bereits eine Rebe. Du bist bereits eine Rebe, die an diesem Weinstock ist, an Jesus ist. Du kennst die gute Botschaft von Jesus, hast sie angenommen. Ja, dann bist du eine Rebe. Dann bist du eine Rebe, die Frucht tragen soll. Aber wisst ihr, was der Feind macht? Er zeigt dir nur dieses Bild. Er zeigt dir nur, du bleibst immer so. Frucht wirst du nicht tragen, nicht mal Blätter. Es wird nie grün werden in deinem Leben. Kennst du diese Botschaft, diese Gedanken? Dass du von dir selbst denkst, ich komme hier nicht mehr raus. Ja, auch in Sünde ist es manchmal so, dass wir denken, von manchen Sünden komme ich einfach nicht weg. Man hat sogar Angst, den nächsten Schritt zu gehen und sich selbst irgendwie Hoffnung zu machen und zu sagen, nein, mein Erlöser lebt, ich will da raus. Weil der Feind dir vor Augen bringt, du wirst niemals grün werden. Doch heute Morgen möchte ich dir zurufen, eine Veränderung ist möglich, nicht weil du es willst, sondern weil Jesus es will. Eine Veränderung ist möglich, nicht weil du mit deiner Kraft was veränderst jetzt, sondern weil du an diesem Weinstock dranbleiben musst. Ja, du wirst Frucht bringen, sagt dir Gott heute zu. Aber bleib in mir und ich bleib in dir. Wenn wir trinken, damit Frucht rauskommt, dann trinken wir nicht von verschiedenen Quellen, sondern von der Quelle, die Leben bringt. Von der Quelle des Lebens. Jesus Christus sagt, wer mein Brot isst, wer von mir trinkt, der wird niemals dürsten. Er kann dafür sorgen, dass du ein wohlgefälliger Mensch wirst, an dem er wohlgefallen hat. Amen. Und so möchten wir mal lesen, was diese Früchte hervorbringen. Ja, Jesus sagt, ich muss gehen und lasse euch meinen Geist hier. Und das ist gut so, sagt er. Ja, verschiedene, stellt euch mal vor, Jesus wäre jetzt hier und er sagt, ich muss gehen. Dann würden wir doch alle sagen, nein, nein, bleib hier, Jesus, bleib bitte. Er sagt, nein, hört mal zu, es wird besser kommen. Da kommt der Heilige Geist vom Himmel, der wird euch krasse Sachen zeigen und machen. Die, die ich getan habe, die Wunder, werdet ihr auch tun. Und die wird sogar noch größere tun. Macht euch keine Sorgen, der Geist Gottes werde ich senden. Und dieser Geist, er hat gute Früchte. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, bestehen in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solche Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Das heißt, diese Früchte möchte Gott bei dir sehen. Sieht das Gott bei dir? Findet er in dir Liebe? Liebe für andere Mitmenschen, das sind seine Gebote, die er uns gibt. Findet er in dir das, was er uns vorgegeben hat? Findet er in dir Freude? Bist du ein freudiger Mensch? Hast du Freude, weil du weißt, du bist ein Kind Gottes? Prüfe dich mal selbst, reflektiere dich. Oder merkst du, ich bin ein Christ schon so lange und ich liebe Jesus, aber irgendwie habe ich keine Freude mehr im Leben. Dann kann das sein, dass irgendwo du nicht Frucht bringst gerade. Ich möchte dich nicht zu nah greifen, aber ich möchte, dass dieses Wort dich liest. Wir lesen dieses Wort, aber dieses Wort liest uns. Es bringt dir nach vorne, wer du bist. Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Ist das bei dir wiederzufinden? Rücksichtnahme, auf andere Rücksicht nehmen. Selbstbeherrschung. Du weißt, wie du dich, dein Körper beherrschen musst, deine Augen, dein Zaum, deine Zunge. Sind diese Früchte bei dir zu erkennen? Ich möchte dir was sagen. In meinem Leben, als ich Jesus mein Leben neu gegeben habe, meine Sünden bekannt habe, da hatte ich das Gefühl, dass diese ganzen Dinge auf einmal da waren. Egal, wen ich begegnet bin, ich konnte ihn umarmen und sagen, Jesus liebt dich. Weil da einfach eine Freude war, die mein Herz so richtig ergriffen hat. Aber es gab Zeiten, oder die gibt es immer wieder, wo ich an mir selbst merke, wo ist denn bitte deine ganze Zufriedenheit? Wo ist denn jetzt deine Geduld, die auch eine Frucht dort ist? Und ich möchte nochmal betonen heute, du wirst von dir selber aus nichts schaffen. Weißt du, wenn du von dir selber aus jetzt denkst, stimmt, das fehlt mir, okay, jetzt muss ich das produzieren und versuchst dann irgendwas aus deiner Kraft, das wird nicht echt sein. Das wird nicht wahr sein und das wird nicht wirklich Frucht bringen. Wie Onkel Angelo eben sagte, es kommen dann vielleicht irgendwelche Rosinen raus, die aber nicht schmecken. Nicht wirklich, das ist was göttlich ist. Und wir möchten lesen, wie es ist, wenn es wirklich keine Frucht bringt. Wir möchten lesen, wie es ist, wenn wir in uns bleiben, nicht in Christus. Im Übrigen ist klar, ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Die Folgen sind sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen. Das sind die Sachen, die in meinem Leben öfters zu sehen sind. Und was ist jetzt? Ich sage euch, was jetzt ist. Jetzt ist Gott da, der sagt, Jan, da gibt es so viel Unkraut, so viel Schimmel, so viel Blätter, die da nicht hingehören und so viele Sachen, die ich wegschneiden muss. Du musst mich jetzt machen lassen. Wisst ihr, diese Sachen tun mir weh, weil es verändert. Und diese Art von Veränderung tut wirklich manchmal weh. Aber sie ist mit einem, die Bibel nennt das mit einem gewissen Erziehung zusammen, mit einem gewissen Zucht, die Gott aus Liebe tut. Ja, er lässt sogar Situationen zu, wo Stürme in deinem Leben kommen können. Wir erinnern uns an Jona, der einen Sturm bekommen hat, wo Gott diesen Wal geschickt hat, nicht der Teufel. Wir wollen öfters den Teufel die Schuld zuweisen. Aber es ist Gott. Wenn du in ihm lebst, wenn du dein Leben ihm gegeben hast, dann müssen wir unterscheiden können, was kommt jetzt von Gott und was kommt vom Feind. Und wir können dies ganz genau unterscheiden, indem wir sehen, leben wir in der Frucht Gottes oder nicht. Und wenn wir nicht in der Frucht Gottes leben, ja, dann lässt Gott es zu, dass du dich veränderst, sodass du wieder Frucht bringst, weil er dich nicht aufgegeben hat. Weil er will, dass du wieder auf die Beine kommst. Er will, dass du wieder nach vorne schaust. Er will, dass du wieder Mut bekommst. Er will, dass du wieder lebst. Diese Veränderung tut weh, aber sie muss sein. Und gut ist es, wenn du und ich, wenn ich und du es akzeptieren. Weißt du, manchmal lässt Gott dich an einem Punkt, wo du sagst, ich kann nicht mehr. Manchmal lässt er zu, dass Sünde auf einmal ans Licht kommt. Das tut weh. Das ist für jeden ein Schamsgefühl, was keiner sehen will. Wenn meine Sünden ans Licht kommen, das ist unangenehm. Aber Gott, er tut es bewusst, weil er möchte deinen Kurs ändern. Er möchte auch, dass du bereit bist, eine Veränderung zu erleben. Das heißt, wenn Gott es zugelassen hat, dass manche Sünden in dein Leben hochgekommen sind, wo jeder erkannt hat, oh, ist doch nicht so, was er denkt oder wie der sich gibt. Der tut immer so, als ob der eine richtige Weintraube ist. Sind in Wahrheit nur Blätter gewesen. Wenn Gott das zugelassen hat, dann ist es an deiner Reihe, dass du dich nicht noch mehr beklagst, sondern sagst, okay Gott, hier bin ich, verändere mein Leben. Ich gebe mich auf. Wisst ihr, in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich gebe mich auf, verändere mein Leben, hier hast du meine Sünden, wo ich bekannt habe, dass ich ein Sünder bin, da hat Gott erst mein Herz verändert. Erst in dem Moment konnte Gott mir ein neues Herz geben. Ich habe mich öfters so oft vorher gefragt, warum machst du es nicht einfach? Ich bin doch hier, ich komme doch in die Gemeinde. Ich habe doch gerade bekannt, ja, meine Sünden. Ich war noch nicht an dem Punkt, wo ich gestorben bin. Die Bibel betont, dass etwas sterben muss, damit ein neuer Samen aufgehen kann, damit Frucht rauskommen kann. Ich, Jan, musste sterben, innerlich, und konnte ein neuer Mensch werden. Der alte Jan hängt am Kreuz von Golgatha. Jesus ist für meine Sünden gestorben. Ich bin mit Jesus Christus neu auferstanden. Amen. Und jetzt sagt Jesus, wenn du das erlebt hast, dann bleib in mir und bringe Frucht. Das ist Gottes Ziel. Er sieht dich schon, nicht wie du dich siehst, sondern er sieht dich schon als einen Mann Gottes, als eine Frau Gottes, die Frucht bringt, die anderen Menschen hilft, die hier in diesem Leben etwas lebt, was göttlich ist. Gott sieht in dir so viel mehr. Und er möchte, dass du heute hörst, das ist zu machen. Gib dich nicht komplett auf. Vielleicht hast du das Handtuch geworfen. Vielleicht siehst du deine Schuld und denkst dir, ich bin vorbei. Wisst ihr, nur die Schuld zu sehen und anzuerkennen, hilft nicht weiter. Wir erinnern uns an Judas. Der hat auch erkannt, ich bin schuldig. Hat es ihm geholfen? Ja, am Ende hat er sich aufgehangen. Das ist nicht das Ziel von Gott, dass du das Handtuch wirfst. Dass du dich so schlecht und schuldig fühlst, dass du sagst, weißt du was, am besten springe ich von der Brücke. Dann ist alles vorbei. Das sind keine göttlichen Gedanken. Das ist nicht der Heilige Geist. Das sind dämonische Gedanken. Der Teufel will dich erniedrigen, zerstören und sogar dein Leben nehmen. Gott will, dass du lebst. Gott will, dass du Frucht bringst. Und Gott sagt zu dir heute, es ist nicht zu spät. Ist das nicht eine schöne Botschaft? Es ist nicht zu spät. Ich habe gestern, entschuldigt, ich habe gestern auf diesem Blatt etwas geschrieben. Kann man das lesen? Rainer. Ja, du bist schon älter, hast eine Brille. Kann man was lesen, Kesia? Steht nichts drauf? Hast du recht, komm rein. Hier steht nichts drauf. Wisst ihr, was ich hier gestern drauf geschrieben habe? Sünde. Und wisst ihr, wie ich das wegbekommen habe? Mit einem Tintenkiller. Was ich euch sagen möchte ist, wir haben öfters Angst. Wir haben öfters Angst, dass wir sagen, jetzt bin ich schon so schlecht geworden, jetzt bin ich schon so tief drinne. Wieder, das ist nicht der Heilige Geist, sondern das sind dämonische Gedanken. Du bist schon so schlecht, du bist schon so tief drinne, auch wenn du jetzt wieder zurück zu Jesus kommst, fängst du niemals wieder da an, wo du warst. Sondern du musst dich wieder vom, ach, das ist Scham und du musst deine Sünden bekennen und dein Stolz. Und willst du das echt tun? Ich möchte dir was sagen, was ich glaube, was Gott mir geschenkt hat, dieses Bild. Er fängt bei Null an. Nein, da wo du aufgehört hast, an diesem Weinstock, wo du hingst, fängst du an, Frucht zu bekommen. Und es ist nicht so, dass alles verloren gegangen ist, was Gott dir bis dahin gegeben hat. Es geht dort weiter. Ist das nicht schön? Es gibt manche Firmen, die sagen, wenn du jetzt wieder zurückkommst, fängst du wieder bei Null an, bei Tellerwaschen. Nein, nein, Jesus ruft dir heute zu, komm zurück. Da, wo du warst, machen wir weiter. Mit denselben Gaben und Talenten, die du hattest, machen wir weiter. Ich gebe dir noch mehr. Aber er ruft dir zu, sei bereit, dich verändern zu lassen. Bleib nicht auf diesem Weg. Ich möchte nicht Jahr für Jahr auf mein Feld gucken, auf dich schauen als Rebe und sagen, Mensch, schon wieder keine Frucht. Die Jahre lasse nicht vergehen, sondern sage, Gott, hier bin ich und ich möchte in dir bleiben, weil ich weiß, ich schaffe das alleine nicht. Ich kriege keine Frucht. Ich verbringe Zeit mit dir. Ich lasse mich von deinem Wort inspirieren, weil wisst ihr, Jesus sagt von sich, er ist das Wort. Und wenn wir uns mit diesem Wort beschäftigen, mit der Bibel, dann bleiben wir und sind wir in ihm. Wenn wir nachdenken über Verse, dann sind wir in ihm. Bleiben wir in ihm und seien wir bereit anzunehmen und zu vertrauen, dass er die richtigen Schnitte macht. Wisst ihr, wenn wir eine Rebe sind, die sich immer nur beschwert und sagt, übrigens, das kann keine Rebe, ja? Wenn jetzt mein Onkel Angelo hingeht und schneidet was weg, dann macht er es einfach. Dann macht er es einfach. Es gibt keine Rebe, die zu Onkel Angelo sagen kann, mach das nicht. Wisst ihr, aber Gott ist so gut, dass er dir deinen freien Willen lässt. Er bezwingt dich nicht. Er vergewaltigt dich nicht. Er sagt, ich würde so gerne da was wegschneiden. Das tut dir nicht gut, mein lieber Freund. Mein Sohn, meine Tochter. Womit du dich da beschäftigst, was du dir da anschaust, was du da zu dir nimmst. Red es nicht schön. Sag nicht immer nur, ja, ist ja so. Der andere hat Schuld. Was soll ich denn tun? Es tut dir nicht gut. Lass es mich dich wegnehmen. Und heute ist der Tag, wo du sagen kannst, Jesus, okay, die Botschaft hat mein Herz berührt, dass du mir echt meine Sünden komplett wegnehmen kannst und da weitermachst, wo ich aufgehört habe. Und das Schöne ist, noch nicht mal mehr anrechnest und guckst, wo waren Sünden, sondern sie sind nicht durchgestrichen, sondern sie sind gelöscht, Halleluja. Deine Sünden sind gelöscht. Jesus hat sie getragen. Gib sie ihm heute und sei bereit, dass Gott persönlich an dir schneidet. Vertrau darauf, dass er die richtige Wahl getroffen hat. Stehen wir gemeinsam auf. Ich möchte sehr gerne beten. Halleluja. Und ich bitte dich, mach einfach mit mir deine Augen zu. Es ist, vielleicht bist du das erste Mal heute hier und denkst, okay, jetzt wird gebetet. Was wir jetzt machen ist, dass wir nichts Religiöses tun oder Formelles, sondern wir gehen zu diesem Gott, der heute zu deinem Herz geredet hat. Und sagen, Gott, hier bin ich, so wie ich bin, mit meiner Schuld, mit meinen Sünden. Und verändere bitte du mein Leben. Helf mir, Frucht zu bringen. Ich bin bereit zu akzeptieren, die Schnitte, die wehtun. Ich bin bereit zu akzeptieren, Sünde wegzugeben. Der Teufel ist drauf und dran, dir vor Augen zu bringen, dass die Sünde Freiheit ist. Dass die Sünde so gut schmeckt, dass sie die Erfüllung gibt. Aber weißt du, versuch mal von dieser Sünde rauszukommen, dann merkst du, es ist keine Freiheit. Dann merkst du, wie sie dich versklavt hat, wie du es nicht schaffst, rauszukommen. Und Jesus, er ruft dir zu heute. Du schaffst es nicht allein. Bleib in mir drin. Bleib in mir. Halt dich an mir fest. Ich bin der, der gesiegt hat. Und heute Morgen, wenn du sagst, ja, ich bekenne meine Schuld, dann heb deine Hand wie ich. Sag, ich bin ein Sündner und ich glaube daran, Jesus, dass ich in dir Frucht bringe. Ich glaube daran, dass ich in Jesus Frucht bringe. Ich lasse mir da nichts mehr einreden. Nein, diese Dürre über mein Leben, ja, kann sein, dass Gott sie gerade zulässt, aber auch hier wachse ich gerade. Und alles Negative und alles Böse verwendet sogar Gott zum Guten meiner Segnung. Ja, Gott ist der, der Böses zum Guten machen kann, der Fluch zum Segen machen kann. Alles, was dir geschehen ist, wo du sagst, das hat mich verletzt, das hat mich traumatisiert, Menschen haben mich enttäuscht. Ja, auch das kann Gott gebrauchen, um dir heute zu sagen, ich mach was Neues. Vertraut mir dein Leben an. Jesus, danke für deine Botschaft heute. Und danke, Herr, dass du heute noch derselbe bist und Menschen erretten möchtest von ihrem tiefsten Loch, von ihrer tiefsten Schuld. Jesus, wir bekennen dir, der du gesiegt hast am Kreuz von Golgatha, all unsere Schuld. Ich persönlich meine eigene Schuld. Und ich bitte dich, Herr, helf mir, Frucht zu bringen. Ich möchte auf dich schauen, der du gesiegt hast. Ich möchte auf dich schauen, der du es vollbracht hast. Jesus, du bist dieser gute Gärtner, der jedes Jahr vom Neuen unser Boden, unser Herz düngert und neu versucht, dass Frucht rauskommt. Hier sind wir, Herr. Bekennen dir alles und sagen, Herr, mach du etwas Neues an diesem Tag. Amen.